ist schon eine ganze Weile her. Das war in der Zeit, wo die Wanderzirkusse noch von Ort zu Ort zogen, von Stadt zu Stadt oder Dorf zu Dorf. Und so einer kam an einem Samstag auch in den Ort, wo der Junge lebte. Oder in die Stadt in der Nähe. Der Junge bat seinen Vater um Erlaubnis, zu dieser Vorstellung zu gehen und in den Zirkus zu gehen, sich alles anzuschauen. Und der Vater war einverstanden, unter einer Bedingung, dass der Junge am Samstag seine Arbeiten, seinen Pflichten nachkommt, ums Haus oder im Haus oder wo auch immer. Und wenn er sie früh genug erledigen würde, dann könnte er auch zum Zirkus gehen. Und der Samstag kam und der Junge erledigte alle Arbeit sehr pflichtbewusst. Und dann ging er zu seinem Vater und bat, dass der Vater ihm Geld geben würde für einen Eintritt. Der Vater kramte ein Markstück aus seiner Hand, aus seiner Tasche. Und das war das größte Geldstück, das der Junge bis dahin gesehen hatte. Und dann zog er los und kam in die Stadt und er sah schon, wie die Menschen an der Seite der Straße standen. Und er hörte, dass da ein Zug war, eine Parade war. Und er war ganz begeistert und der Junge zwängte sich so zwischen den Menschen durch, bis dass er dann sehen konnte, was da alles auf der Straße vorbeizog. Da waren Tierkäfige mit wilden Tieren drin und da waren Blaskapellen und da waren Jongleure. Und ganz am Schluss kam dann ein lustiger Clown. Und weil der ganz am Schluss war, kramte der Junge in seiner Hosentasche, holte ein Markstück raus und gab es dem Clown. Und dann drehte er sich um und dann ging er nach Hause. Und er dachte, er hätte den Zirkus gesehen. Aber das war nur die Parade. Das war nur die Einladung zur Vorstellung. Und manchmal dann geht's uns wie dem Jungen. Manchmal, da geht's mir wie dem Jungen. Aber ich glaube, manchmal geht's uns allen wie diesem Jungen. Wie heute Abend vielleicht. Heute Abend feiern wir ja Weihnachten. Ne? Wir sind in Lukas 2 unterwegs. Lukas 2 ist wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte, die am häufigsten Weihnachten gelesen wird. Und wir haben die alle schon gehört und wir haben die alle schon gesehen. Und wir haben die gelesen und wir haben Predigten noch und nöcher drüber gehört. Und wir denken vielleicht, boah, wir haben alles gehört und gesehen, was es da zu hören und zu sehen gibt. Da gibt's nichts Neues mehr. Da gibt's nicht mehr mehr. Und mein Gebet für heute Abend ist, dass das, was wir wissen, gut, dass wir das nicht vergessen, aber dass vielleicht doch der ein oder andere Gedanke oder die ein oder andere Inspiration zumindest unsere Herzen erreicht, und Gott uns irgendwas zeigen kann, womit wir gar nicht gerechnet hatten. Ich möchte mal beten und danach werden wir uns den ersten Video für heute anschauen. Wiederum, wir wissen nicht, ob die im Internet, im Livestream übertragen werden. Wir haben die Genehmigung dafür, aber der Herr YouTube-Computer, der erkennt das nicht. Und es kann sein, dass die im Livestream sind, einfach nur einen schwarzen Screen sehen mit einer Nachricht, dass der Film aus urheberrechtlichen Gründen nicht gezeigt werden kann. Stimmt nicht, aber der Computer weiß das nicht. Also für die im Livestream sind und möglicherweise den Film nicht sehen, im Film geht es um Lukas Kapitel 2, 1 bis 24. Ihr könnt das dann zu Hause in euren Bibeln lesen. Und wenn der Film zu Ende ist, dann seid ihr natürlich wieder live dabei. Wir hoffen allerdings, dass jeder den Film sehen kann. Lass uns nochmal beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. In deinem Wort ist alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. In deinem Wort ist Kraft, in deinem Wort ist Trost, in deinem Wort ist Ermahnung, in deinem Wort ist Freude und Wegweisung für unseren Alltag. Herr, ja, wenn wir heute die Berichte hören und auch einen Film dazu sehen, dann möchten wir dich bitten, dass du zu uns redest, Herr, dass du uns die Augen öffnest für irgendwas, was wir vielleicht noch nie so gesehen haben, oder dass du uns erinnerst an Dinge, die wir schon mal gewusst haben, die wir vergessen haben. Herr, dass wir alle heute Abend eine Begegnung haben mit dir. Amen. Lukas Kapitel 2, 1 bis 24.
Es in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Am 8. Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus. Den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern.
Kannten wir alle, ne? Den Bericht aus Lukas Kapitel 2, wahrscheinlich die bekannteste Weihnachtsgeschichte, die wir kennen aus den Evangelien. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, oh, das war jetzt ein neuer Gedanke, der mir gekommen ist? Oder irgendwas, wo ihr sagt, das habe ich noch nie so gesehen? Manchmal stimulieren ja auch die Bilder unsere Gedanken. Ich Ja? Er kam wie ein ganz gewöhnliches Kind, genauso wie wir auf die Welt gekommen sind, so kam Jesus auf die Welt. Okay, wir sind wahrscheinlich im Krankenhaus oder irgendwo unter Fachleuten auf die Welt gekommen. Bei Jesus war es anders, aber er kam wie ein Kind. Und das passt eigentlich zu dem, was der Lukas rüberbringen möchte. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist ein sehr bekannter Bericht aus dem Lukas-Evangelium. Und was mir irgendwo neu, nicht irgendwo, was mir neu in den Sinn kam, als die Hirten da am Feuer saßen und die Funken sprühten, da habe ich gedacht, da waren wahrscheinlich Leute, die total nach Rauch rochen und nach Vieh, und die hätte man hier in kein Krankenhaus reingelassen. Aber die kamen, das waren die Ersten, die kamen und die Jesus dann auch anbeteten. Bevor wir uns den zweiten Videoclip anschauen, hier sind ein paar Gedanken, die uns hoffentlich Mut machen oder an das ein oder andere erinnern oder die uns ruhig machen oder die uns Zuversicht geben aus dem Text heraus, die uns zumindest so wie den Hirten, die uns Anlass geben, den Herrn zu loben und ihm zu danken. Schlagt eure Bibeln auf. Wir haben heute Abend nur einige Verse, die wir zwischendrin einblenden. Lukas 2, Vers 1. Nach der Schlachter- und Luther-Übersetzung fängt der erste Vers mit den Worten an: Es begab sich aber. Es begab sich aber. Was meint ihr? Der Kaiser Augustus oder der König Herodes oder der Pontius Pilatus, der ja auch schon am Leben war, oder einer der Schriftgelehrten oder irgendeiner der Hirten oder sonst irgendjemand in Israel hätte auch nur einen Gedanken daran verloren, dass diese bescheuerte Volkszählung die Hand Gottes war? So denken wir nicht. So sind wir nicht gepolt, dass wir hinter so einem gewöhnlichen, August, Volkszählungen fanden regelmäßig statt. Man sagt alle 14 Jahre oder so. Und es war eine politische Entscheidung vom Kaiser Augustus in Rom. Und wer sieht schon hinter politischen Routineentscheidungen die Hand Gottes? Aber es war die Hand Gottes. Galater 4, Vers 4 belehrt uns: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es war alles bereit. Allerdings, eins war nicht bereit. Maria war nicht bereit. Maria war nämlich am falschen Ort. Maria war hochschwanger, kurz vor der Geburt. Und sie war am falschen Ort, sie war in Nazareth. Aber der Messias musste in Bethlehem geboren werden. Das war ein kleines Problem. Das Gebot des Kaisers Augustus brachte die schwangere Maria von Nazareth nach Bethlehem. Hinter dieser Volkszählung und hinter dem Gebot, dass jeder sich in seiner Heimatstadt, in der Stadt seiner Väter registrieren musste, das war die Hand Gottes, die das so bestimmt hatte. Wichtig ist mir hier zu betonen, gerade heute in unserer Zeit, dass es sich zwar scheinbar wie zufällig so begab, dass es aber nicht so war. Dass es ein kaiserliches Gebot war, hinter dem Gottes Hand steckte, so dass das Wort Gottes erfüllt werden konnte, dass der Messias in Bethlehem geboren wurde. Im Weltgeschehen, da passiert nichts einfach nur scheinbar so, sondern Gott hat die Welt in seiner Hand. das Weltgeschehen ist Gottes Geschehen. Für die von euch, die Englisch sprechen, das muss einfach hier rein. History heißt Geschichte. Und wenn man da in der Mitte einen Strich macht, dann wird aus History his story. Aus Geschichte wird seine Geschichte. In Deutsch gibt es das nicht, aber so ist es. Weltgeschichte ist Gottes Geschichte. Und mir ist ein Anliegen, dass wir besonders in dieser Woche, besonders an diesem Wochenende, dass wir uns daran erinnern, dass Geschichte Gottes Geschichte ist. Und dass wir bis Sonntag und am Sonntag und nach dem Sonntag daran festhalten, dass nicht Menschen diese Welt in ihrer Hand haben, sondern dass Gott die Welt in der Hand hat. Es gibt Könige, aber Jesus ist der König aller Könige. Es gibt Herren, aber Jesus ist über den Herren. Er ist der Herr aller Herren. Und wir haben in unserer Geschichte, in unserem Land, wir haben das Privileg zu wählen. Wir haben auch das Privileg zu sagen, nein, ich möchte nicht wählen. Keiner ist gezwungen zu wählen. Wir können das eine oder das andere. Aber gemäß Daniel 2, Vers 21, ist es der Herr, unser Gott, der Regenten einsetzt und der Regenten absetzt. Wir wählen oder wir wählen nicht. Und am Sonntagabend oder Montagmorgen oder wann auch immer, dann haben wir gewählt und dann ist eine neue Regierungsbildung und in Kürze werden wir dann eine neue Regierung haben für 4 Jahre. Aber der Herr setzt Könige ein und der Herr setzt Könige ab. Wir spielen nur eine kleine Rolle. Wir sind ein Rädchen im Getriebe. Wir dürfen unsere Stimmen abgeben, wenn wir wollen oder auch nicht. Aber der Herr setzt Könige ein und setzt Könige ab. Und es ist richtig, Regierungen treffen mitunter schlechte Entscheidungen. Jede Regierung, es gibt keine Regierung auf der Welt, die ausschließlich gute, Gott wohlgefällige Entscheidungen trifft. Das war nicht mal so bei den gottesfürchtigen Königen in Israel. Aber nach Sprüche 21, Vers 1, ist es Gott, der Herr, der die Herzen, die Gedanken, die Entscheidungen, die Herzen der Könige lenkt. Gott lenkt die Herzen der Könige. Und die ersten Sätze der Weihnachtsgeschichte, die erinnern uns daran, dass der Herr die Zeitpunkte kennt, in denen etwas in der Welt geschehen muss. Er kennt die Dinge, die geschehen müssen, die Ereignisse, die geschehen müssen. Und er bestimmt die Zeit und die Geschehnisse, damit sich alles so erfüllt, wie er das in seinem Plan vorhergesehen hat. Und Leute, das darf uns ruhig machen. Das darf uns ruhig machen betreffs des kommenden Wochenendes. Und das darf uns ruhig machen betreffs der Zeit danach. Wir Christen dürfen wählen, wir Christen müssen nicht wählen. Schlussendlich wird der Herr seinen Plan erfüllen. Das ist so, das ist unabänderlich. Der Herr wird seinen Plan erfüllen, weil er es ist, der Regierungen einsetzt und absetzt. Und der Herr benutzt Menschen manches Mal, um seinen Plan durchzuführen. Aber er ist es, der bestimmt wie und wann und wer. Und wir dürfen das im Frieden Gottes festhalten. Wir dürfen das in unseren Herzen bewahren. Jeder, der so, sagen wir mal so, ein Ticken politisches Interesse hat, haben ja nicht alle, muss auch nicht jeder haben. Aber jeder, der so ein Ticken politisches Interesse hat, der geht mit Spannung in den Sonntag. Dürfen wir auch, ist keine Sünde. Aber wir dürfen unseren Frieden behalten, egal wie es am Sonntagabend steht oder wie es am Montag steht. Er ist der Herr. Und damals hat er das Herz vom Augustus bewegt, dass er mal wieder eine Volkszählung haben wollte und dass er diese Volkszählung dann auch durchführte. Wir können dem Herrn danken, er ist gekommen, haben wir auch hier im Video gesehen. Der Herr ist gekommen, um Frieden zu bringen und den Menschen ein Wohlgefallen. Das war jetzt, ein ziemlich aktueller Gedanke aus der Weihnachtsgeschichte, aus den ersten vier Worten. Wisst ihr noch, mit welchem Ziel Lukas Jesus beschreiben wollte? Wir hatten ja gesagt, der Matthäus, der zeichnet ihn als, der schreibt diese Biografie über Jesus als König. Der Johannes hat eine andere, der Markus hat eine andere, Markus hatte als Diener. Und der Lukas? Jesus als Mensch, genau. Es ist Gott wichtig, dass wir Jesus auch als Menschen erkennen, dass Jesus Mensch wurde wie wir. Und der Josef hat das eben schon richtig gesagt. Der kam auf die Welt wie wir. Als kleines Kind. Woran erkennen wir, außer der Geburt, was wir jetzt erwähnt haben, woran erkennen wir in der Weihnachtsgeschichte noch, dass Jesus Mensch war? Dass er voll integriert war in diese irdische Welt. Super, er musste gewickelt werden. Da muss ich sagen, da hatte der Luther nicht recht in seinem superschönen Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Wie heißt es da? In reinlichen Windeln. Nee, die waren nicht immer reinlich. Er musste gewickelt werden. Genau, Jesus war Mensch wie wir. Er war hilflos als kleines Baby. Seine Mutter schon während der Schwangerschaft musste sie leiden. Ich meine, da waren 150 Kilometer von Nazareth nach ungefähr 150 von Nazareth nach Bethlehem und die war kurz vor der Geburt und die ist nicht mit dem gefederten, klimatisierten Bus gefahren, sondern wahrscheinlich so, wie es da im Film war, auf dem Eselsrücken, vielleicht auf dem Eselskarren, wer weiß. Aber das war schwierig. In diese Situation hinein kam Jesus. Dann, als sie nach Bethlehem kamen, was fanden sie vor? Der Ort war vollkommen verstopft. Da war kein Raum für Jesus. Für den Mensch gewordenen Gott, der in sein Eigentum kam, es war kein Raum da. Das war schon schlimm. Jesus war schon vor seiner Geburt außen vor. Sein Kinderbettchen war eine Futterkrippe. Kein würdiges Bett für einen König. Die Hirten, geächtet, verachtet. Es waren Menschen, die waren verachtet, unter anderem auch deswegen, weil sie durch ihre Arbeit bedingt das Gesetz nicht so halten konnten, wie es die Pharisäer dachten, wie man es halten musste. Die Hirten, da waren die Ersten, die Verachteten, die Armen, waren die Ersten, die zu Jesus kamen, die es erfuhren. Noch was Interessantes haben wir am Schluss, wo ich fast vor der Leinwand stand, haben wir das gesehen. Was hat die Maria für ein Opfer gebracht? Zwei Tauben, genau. Eigentlich hätte es ein Lamm sein sollen. Aber sie war arm. Die hatten kein Geld. Jesus wurde in eine arme Familie hineingeboren, die nicht mal das normale, normative Opfer bringen konnten. Das war das Opfer für die Armen. Jesus, das finde ich auch noch bemerkenswert. Jesus wurde dem vorgeschriebenen Ritus der Beschneidung unterworfen. Hallo? Gott war es, der Mose offenbart hatte, dass das Volk Gottes beschnitten werden soll, dass die Männer beschnitten werden sollten am achten Tage. Er hätte sich nicht unter das Gesetz stellen müssen. Aber er tat es. Er wurde Mensch wie wir. Und wir betonen das nicht ganz so oft. Wir betonen oftmals die Gottheit Jesu. Und recht so. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist mit dem Vater wesensgleich. Jesus ist Gott. Wir betonen das und recht so. Aber Jesus war auch ganz Mensch. Und Lukas legt sehr viel Wert darauf, dass wir verstehen und begreifen, dass Jesus Mensch gewesen ist. Warum denkt ihr, dass es wichtig ist, dass wir wissen, dass Jesus wahrer Gott, aber in diesem Fall jetzt, dass Jesus wahrer Mensch war? Warum ist das so wichtig? Ich meine, wichtig ist, dass wir wissen, er ist Gott. Das ist was Unnatürliches, das ist was Übernatürliches. Aber warum ist so wichtig, dass wir wissen, dass er Gott, dass er Mensch war? Er macht das Gleiche durch wie wir. Genau, er kennt uns. Richtig. Noch eine Möglichkeit. Ja, sehr gut. Richtig. Ganz genau. Wenn wir zum Beispiel Allah nehmen im Islam. Allah ist ein ferner Gott. Er ist fern, man kann ihn eigentlich nicht wirklich persönlich kennen. Er hat seine Vorschriften gemacht, aber ist ein distanzierter Gott. Ich weiß nicht, wie es im Hinduismus ist, aber vom Hinduismus, da wissen wir auch, da ist eine Welt der Götter und da ist eine Welt der Menschen. Und die Menschen müssen den Göttern Opfer bringen. Das sieht man dann immer wieder in den Dokumentationen. Jesus hat die beiden Welten miteinander verbunden. Da ist diese Distanz nicht mehr. Jesus sagt in Johannes 12, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und in Kapitel 14 sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gott kommt zu uns. Gott sieht Menschlichkeit an, um diese Distanz zu überbrücken, damit wir uns auch gar nicht scheuen, zu ihm zu kommen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Jesus verbindet Himmel und Erde und Jesus hat uns die Möglichkeit gegeben, hineinzukommen in Gottes Familie. Was für ein Segen, dass Jesus Mensch geworden ist. Und ein weiterer wichtiger Grund, warum uns das Evangelium des Lukas Jesus als Mensch nahe bringt. Wir wissen, wie das ist, wenn wir eine Last zu tragen haben und keiner scheint sie zu verstehen. Vermutlich jeder, mit Sicherheit fast jeder von uns kann das nachvollziehen. Wir haben eine Last zu tragen und keiner scheint zu verstehen, wie schwer diese Last ist. Wenn ich an einer tödlichen oder einer schmerzlichen Krankheit leide und dann kommt jemand, der mich besucht und sagt mit verständnisvoller Miene, ja, ich kann dich verstehen. Dann nehme ich ihn nicht ernst. Wenn, es sei denn, er hat das Gleiche durchgemacht. Wenn einer, der unschuldig zu 10 Jahren Gefängnis verdonnert worden ist und da unschuldig im Knast sitzt und nach 5 Jahren kommt irgendjemand zu ihm zu Besuch und sagt, ja, ich kann das nachvollziehen, was du durchmachst. Dann denkt der Knacki erstmal, du kannst überhaupt nichts. Du warst noch nie im Knast, du weißt nicht, wie das hier drin ist und du weißt vor allen Dingen nicht, wie das ist, wenn du unschuldig verurteilt bist und dein Ruf ruiniert ist. Um andere richtig zu verstehen, ist es wichtig, dass wir mal in ihren Schuhen gelaufen sind. Dass wir sehen, was sie durchgemacht haben, gespürt haben, was sie durchgemacht haben. Und wisst ihr, Jesus hat in Philipper 2, Vers 7, da schreibt der Paulus über Jesus, er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Logischerweise an anderer Stelle steht ausgenommen der Sünde, aber das wissen wir. Und der Hebräer-Schreiber, der schreibt was ganz Ähnliches in Hebräer 4, Vers 15 und 16. Da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Da haben wir den Teil, oder ohne Sünde. Darum lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Verstehen wir, warum der Lukas, warum Gott den Lukas veranlasste, Jesus, die Biografie über Jesus zu schreiben als wahrer Mensch? Jesus verbindet Himmel und Erde, er verbindet Gott mit dem Menschen und er kann uns verstehen. Wenn kein Mensch auf dem Globus, kein Mensch auf der Erde, kein Mensch in unserem Umfeld, keiner von denen, die uns nahe sind, wenn kein Mensch uns verstehen kann, dann dürfen wir wissen und dann wissen wir aus Gottes Wort, dass er uns versteht. Dann, wenn wir uns fühlen wie ein einzelner Tropfen Meer im Sand, dann dürfen wir wissen, dass da einer ist, der uns in unserer Situation voll verstehen kann. Jesus wurde Mensch wie wir. Und er ist Mensch wie wir geworden, damit er uns verstehen kann. Und dann haben wir an einer anderen Stelle den Vers, weil er uns verstehen kann, kann er sich auch im Gebet, im Gespräch mit seinem Vater richtig für uns einsetzen. Was für ein Segen, Lukas 2, Jesus wurde Mensch. Jetzt schauen wir uns den zweiten Teil an. Das sind die Verse Lukas 2, 25 bis 52.
Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker. Und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften erfüllt hatten, die das Gesetz des Herrn fordert, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Das Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit, und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg, Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten. Denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Erwiderte Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen.
Ihr merkt schon, dass wir heute Abend nicht auf alle Eindrücke eingehen können, die wir aus diesem Kapitel 2 kriegen. Wir werden noch nicht mal durchs ganze Kapitel heute Abend kommen, aber ein paar Dinge wollen wir uns noch anschauen. Außerdem kommt möglicherweise der Text im Dezember ja noch mal vor, am 24. oder 26. oder irgendwann um diese Zeit. Ich möchte ein paar Schwerpunkte noch setzen zum Schluss heute Abend. Das eine ist der Simeon. Der Simeon ist ein faszinierender älterer Mann. Sein Alter hatte die Erwartung in das Kommen des Messias nicht getrübt. Es hört sich, wir wissen nicht, ob er schon urlang gläubig war, gläubiger Jude war oder erst kürzlich, aber es hört sich so an, als ob er schon lange dabei gewesen wäre, auf den Messias, auf das Kommen des Messias zu warten. Der Herr hat ihm verheißen, du wirst das Kommen des Messias sehen, du wirst es erleben. Aber da war ja eigentlich nichts, was ihn jetzt hätte sagen können, okay, morgen wird so sein oder übermorgen wird so sein. Sein Alter hatte die Erwartung des Kommens des Messias nicht getrübt. Und für mich möchte ich da mitnehmen, ich möchte die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, die möchte ich nicht verlieren, egal wie alt ich werde. Ich möchte immer mit dieser Erwartung leben, der Herr kommt wieder. Der Simeon vertraute Gottes Zusage. Er war getrieben, so heißt es, geführt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist war auf ihm. Auch da haben wir wieder diese besondere Führung Gottes. Ne? Der Heilige Geist führte ihn in den Tempel. Maria und Josef kommen da an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Stunde, an einer bestimmten Ecke im Tempel oder im Vorhof vorbei. Und genau an diesem Tag, zu der Stunde, an der Ecke, ist auch der Simeon. Wieder diese Führung Gottes, die wir hier sehen. Und dann sieht er Jesus. Und er weiß, muss eine göttliche Eingebung gewesen sein, er weiß, das Kind, das ist der, auf den wir warten. Auf den ich warte, auf den unser Volk wartet. Das ist der Messias, den Gott geschickt hat. Und er beginnt Gott zu loben. Und die Bezeichnungen, die im Lobpreis, wir lesen die jetzt nicht nochmal, aber wenn ihr in euren Bibeln oder später nochmal nachlesen möchtet, die Bezeichnungen, die Simeon im Lob Gottes dem Messias zuschreibt, sind: Jesus ist das Heil, Jesus ist das Licht. Jesus ist die Offenbarung des Vaters. Jesus macht Israel herrlich. Das sind so einige der Dinge, die der Simeon in seinem Lobpreis des Messias erwähnt. Und wir haben es gesehen, Maria und Josef, denen stand der Mund offen. Und die Bibel sagt, sie waren erstaunt über das, was der Simeon sagte. Und dann nimmt der Simeon diese erstaunten Eltern und macht gleich weiter in seiner Prophetie. An Jesus, sagt er, werden sich die Geister scheiden. Zum Fall oder zum Aufstehen. An Jesus, da gibt's keine Neutralität. Entweder ich bin dagegen oder ich bin dafür. Wenn ich dafür ist, der ist dagegen. Entweder bin ich mit ihm oder ich bin nicht mit ihm. Und das ist das, was der Simeon hier sagt. Er ist gesetzt zum Fall oder zum Aufstehen. Wie begeistert der Simeon von Jesus war. Ich meine, der Simeon hatte Jesus ja noch nicht als Erwachsenen gesehen, hatte seine Lehre nicht gehört, hatte seine Wunder nicht gesehen, hatte nicht davon gehört, dass er auf dem See gegangen war, hatte Sturm gestillt und 5.000 und 4.000 gespeist. Das wusste er ja alles nicht. Was er wusste, waren die Verheißungen. Was er wusste, dieses Kind ist der Messias, der diese Verheißungen erfüllen wird. Wie begeistert er von dem Messias war und dementsprechend lebte er und dementsprechend begegnete er Jesus und freute sich. Und bei der Hanna, da war es gar nicht viel anders. Hanna war 84 Jahre alt. Die längste Zeit, viele Jahrzehnte, hatte sie als Witwe gelebt. Erinnert ihr euch, was der Text sagt, wo sie ihre Zeit verbracht hat? Im Tempel. Hanna war eine Frau, die ihr Leben im Tempel verbrachte. Die diente dem Herrn dort, sie fastete dort, sie betete dort. Man kann sagen, ich gehe mal davon aus, die ist dann abends nach Hause gegangen und ist dann morgens wiedergekommen. Die hatte sicherlich keine Schlafstelle da. Die war den Priestern vorbehalten. Aber ihr Zuhause war der Tempel geworden. Und als ich durch den Text ging, da kam mir einfach wieder eine zeitaktuelle Frage, die so gut heute passt. Ich frage mich, ob die Hanna sich vielleicht manchmal, die war 84, also zumindest auf dem Bild hatte sie keine Zähne mehr, die war alt. Ich frage mich, ob die Hanna sich manchmal gefragt hat, ob sie vielleicht altersbedingt oder gesundheitsbedingt oder umständebedingt nicht zu Hause hätte beten und fasten können. Gott ist überall. Warum sollte sie jeden Morgen den Tag über im Tempel verbringen? Und wisst ihr was? Heute hört man ganz ähnliche Aussagen. Aussagen, die wir alle schon gehört haben. Ich finde Gott in der Natur. Wer hat die Aussage schon mal gehört? Ich finde Gott in der Natur. Ja, das sind eine ganze Reihe. Oder andere sagen, ich lebe meinen Glauben eher privat. Glaube ist Privatsache. Mache ich zu Hause. Ich feiere Gottesdienst beim Spaziergang in Gottes Schöpfung. Das sind alles Sachen, die habe ich schon gehört. Und die habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und ganz aktuell, also brandaktuell, ich feiere Gottesdienst im Wohnzimmer. Ich bin im Livestream dabei. Haben wir auch schon gehört. Auch für Hanna gab es Umstände, die sie hätte ähnlich denken lassen können. Fasten und dienen und beten, das lag ihr am Herzen. Aber Gottes Haus bei der ganzen Sache war ihr wichtig. Gottes Haus war der Ort, an dem die Opfer gebracht wurden.
Gottes Haus war der Ort, an dem der Lobpreis zu Gott hochstieg, der gemeinsame Lobpreis. Gottes Haus war das Haus, in dem Gottes Volk sich zum gemeinsamen Gottesdienst traf. Lest mal im Alten Testament vor allen Dingen die Psalmen, wie oft die Psalmisten natürlich Gott preisen, aber wie eng sie das mit dem Tempel, mit Gottes Haus verbunden haben. Das Haus Gottes war der Platz, von dem Gott sagte, da will ich meinem Volk begegnen. Und ich glaube, wir können in jeder Hinsicht viel von Hannah lernen. Wir können lernen von Hannah, die mit 84 Jahren ein Herz hatte, was jeden Tag neu dem Herrn diente. Ein Herz hatte, was jeden Tag sich neu dem Gebet weihte. Ein Herz hatte, das jeden Tag neu durch Fasten vor ihn kam. Die hat sicherlich nicht von morgens bis abends gefastet. Aber sie fastete und betete und diente dem Herrn jeden Tag. Aber ganz aktuell können wir von Hannah auch lernen, dass sie das Haus des Herrn, wo sich Gottes Volk traf, hochschätzte. Und dass sie ganz bewusst dem Herrn dort diente, an dem Platz, an dem Gottes Volk sich traf. Sie hatte Liebe zum Haus des Herrn, zu denen, die da präsent waren, zu den Gottesdiensten des Herrn und zu dem Dienst, den sie an den Menschen dort, an Gott und an den Menschen dort tun konnte. Da hatte sie ein Herz für. So, wem sage ich das? Ihr seid heute Abend alle hier und ihr sitzt hier in unserem Haus des Herrn, in unserem an unserem Ort, wo wir Gemeinschaft haben miteinander, von wo Lobpreis aufsteigt, wo wir gemeinsam dem Herrn dienen. Und auch ihr, wie die Hannah, auch ihr oder etliche von euch nehmen schon ein Opfer auf sich, dabei zu sein. Einige kommen, obwohl sie mühselig und beladen sind. Wisst ihr, viele kommen dann gar nicht erst. Die sagen, ich bin mühselig und beladen, ich will jetzt alleine sein, ich will jetzt keinen sehen, ich will keinen hören, ich will auch meine Bibel nicht lesen, ich will jetzt nix will ich. Ihr kommt, obwohl ihr mühselig und beladen seid. Und euch kaum konzentrieren könnt. Aber ihr wisst, die Gegenwart Gottes ist in seinem Haus. Preist dem Herrn. Andere fahren teilweise 50 Kilometer, um dabei zu sein. Um im Haus des Herrn einen Abend zu verbringen. Preist dem Herrn dafür. Andere haben einen mühevollen Arbeitstag hinter sich, einen frustrierten Arbeitstag oder einen sehr anstrengenden Arbeitstag. Und ihr kommt hierher und nehmt das Opfer auf euch, weil ihr wisst, ich möchte da sein, wo Gottes Volk sich in seinem Namen trifft. Und wieder andere, die kommen hierher und sie erdulden die Maske. Obwohl das anstrengend ist für jeden, der hier sitzt. Erdulden die Maske, obwohl wir uns da alle dran gewöhnen mussten. Es war eine ungewohnte und unangenehme Sache. Hannah liebte den Herrn. Sie liebte das Haus des Herrn. Sie liebte das Volk des Herrn. Sie liebte es, dem Herrn zu dienen. Und ihr Lieben, um nicht missverstanden zu werden, hier sind jetzt ein paar wichtige Worte. Das ist nicht jedem möglich. Ich bin sicher, es gab in Jerusalem garantiert Leute, die wären gerne zum Haus des Herrn gekommen und hätten gerne teilgehabt an den lieblichen Festversammlungen, wie es im Alten Testament heißt. Aber sie konnten nicht. Die waren krank. Vielleicht hatten sie keine Begleitperson. Vielleicht wohnten sie einfach zu weit weg vom Tempel und konnten nur hier und da an den Festen dort teilnehmen. Oder sie waren zu alt. All das ist möglich. Und all das ist möglich bis heute. Das ist uns allen klar. Aber das Beispiel, was wir hier in der Prophetin Hanna sehen, die Gott uns vor Augen stellt, ist ihre Liebe zum Herrn und ihre Liebe zum Volk Gottes, zum Volk des Herrn und die Liebe zu seinem Haus. Und da dient sie ihm mit Freuden. Lesen wir. Und dort begegnet sie Jesus. Und dort preist sie den Herrn. Und dort dient sie den Menschen, die auf den Messias warten. Also praktisch Gleichgesinnten. Und ich bete, dass der Herr in unserer Zeit, dass er durch sein Wort, dass er durch das Beispiel, das Vorbild der Hanna, dass er uns ermutigt, da wo es möglich ist, vielleicht unbequem ist, vielleicht weit weg ist, da wo es möglich ist, dass wir da dem Herrn nach dem Vorbild von Hanna und auch Simeon dem Herrn dienen in seinem Haus. Und das brachte, sehen wir dann, auf die Lippen der Hanna brachte das Lobpreis. Sie war im Tempel, sie sah Jesus, sie hatte Gleichgesinnte um sich herum und sie lobte, steht da, sie pries den Herrn. Genau das Gleiche hatte Simeon vorher getan. Er pries den Herrn. Genau das Gleiche haben die Hirten vorher getan. Sie priesen den Herrn, als sie ihn im Stall besuchten. Und genau das Gleiche haben die Engel getan. Der eine und dann die Heerscharen, die Menge der himmlischen Heerscharen. Sie priesen den Herrn. Immer und bei jedem wächst der Lobpreis durch die Begegnung mit Jesus. Und es dreht sich immer um den einen. Dieser Lobpreis, der dreht sich immer um den einen. Dieser Lobpreis dreht sich nicht um die arme Maria, die so weit in ihrer Schwangerschaft hatte reisen müssen. Der Lobpreis, der dreht sich nicht um die Eltern, die sich so um Jesus gekümmert haben, um ihr kleines Baby. Der Lobpreis dreht sich immer um den einen, Immanuel. Gott mit uns, Jesus, Gott Mensch geworden, der uns sein Licht brachte, der uns seine Vergebung brachte, der uns seine Rettung und seine Offenbarung brachte und der uns als Mensch verstehen kann. Der kam, um uns als Mensch zu verstehen und vor dem Vater vor uns einzustehen. Lass uns den Herrn loben, lass uns jetzt noch beten. Herr, dafür möchten wir dich loben und preisen. Du bist der, der alleine unser Lob verdient, der alleine unsere Anbetung verdient. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und niemand ist wie du. Und wir preisen dich, wir danken dir, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du geworden bist wie wir, ausgenommen der Sünde, und dass du uns voll verstehen kannst. Und dass du uns abholst, wo wir sind, dass du uns einlädst, wie wir sind, und in jeder Situation. Herr, dass du gekommen bist, um uns zu vergeben, dass du gekommen bist, um uns zu stärken, um uns zu trösten, um uns Wegweisung zu geben, unserem Herzen Frieden und Ruhe zu geben, auch in der wilden Zeit. Herr, wo wären wir heute ohne dich? Wir beten dich an als Immanuel, als Gott mit uns, als der Gott, der in unseren Herzen lebt und dem unser Leben gehört. Und jetzt wollen wir dir auch diese Zeit der Anbetung bringen, Herr. Wollen dich loben und preisen. Nimm unsere Gedanken her, wir wollen sie gefangen nehmen unter deinen Gehorsam, damit unser Denken und unser Singen frei ist für dich. Amen.